Nachgefragt. Herzlich willkommen.
Romina Nikolic, 1985 in Suhl geboren, studiert Literaturwissenschaft und Philosophie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Mitorganisatorin der Lautschrift-Lesebühne in Jena seit 2009. Ein sechsmonatiges Stipendium erhielt Romina Nikolic für ihre Arbeit an ihrem Gedichtband aus Unterholz. In diesem Gedichtband beschreibt Romina Nikolic die ländliche Welt Südthürings. Die Autorin ist ebenfalls Preisträgerin des Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Schriftstellerin, Kulturvermittlerin, Mitorganisatorin, Jurymitglied für unterschiedliche literarische Wettbewerbe, Ideenfinderin, Gestalterin, Idealistin, Mutter, was noch?
Herausgeberin.
Ihre Tätigkeit als Herausgeberin, wie viele Bücher, Werke haben Sie schon herausgegeben?
Das ist unterschiedlich. Wir haben mit Jan Volker Röhner zusammen für Paulus Böhmer ein Jubiläumsband zum 80. Geburtstag gemacht, der bei Faustkultur erschienen ist. Und die andere Herausgebertätigkeit ist ja so, also absolute Independent-Schiene. Das waren über Crowdfunding organisierte Buchprojekte, die eigentlich eher hobbymäßig entstehen sollten und die dann aber durch den großen finanziellen Erfolg der Crowdfunding-Kampagnen doch sehr groß geworden sind. Und das sind zwei große Anthologiebände.
Können Sie zu diesem Crowdfunding Ihre Erfahrung und vielleicht den Hörern auch sagen, wie sowas funktioniert?
Ja, das sind quasi community-basiert Projekte gewesen. Vom Buch her war es einfach ganz normal eine Anthologie. Ich hatte ganz viele Autoren und viele Grafiker zusammen, die sich mit einem Thema beschäftigt haben. Und wir haben eben gesagt, wir finden für das Thema keinen Verlag. Also definitiv nicht. Und hatten da auch ganz viele Ideen, die wir umsetzen wollten, wo wir gesagt haben, da braucht man gar nicht irgendwie versuchen, das an den Verlag oder an irgendjemand offiziellen heranzutragen. Und wir nehmen das einfach selber in die Hand und machen das quasi, finanzieren das direkt über unsere Community. Jeder, der quasi irgendwie eine Möglichkeit hat, da was dazu zu geben, der kann das dann machen. Das war eben so, da gibt es ja verschiedene Plattformen für diese Crowdfunding-Sachen. Wir haben uns dann auf eine geeinigt und haben dann quasi alles so ausgerichtet und haben das Projekt aufgezogen, haben das dort präsentiert, haben das in unterschiedlichen sozialen Medien beworben, gezeigt und ja, hatten dann wirklich Glück, dass quasi auch von offizieller Stelle, also es ging um ein Buch, das zu einer Serie gemacht wurde, dass quasi von offizieller Stelle von den Serienmachern auch das nochmal geboostet wurde und geteilt wurde online und dass dann einfach total viele Interessenten noch zusätzlich, die jetzt außerhalb der Community waren, dazu kamen. So hatten wir dann ganz beachtliche Summe für ein Buch. Beim ersten waren es, glaube ich, knapp über 54.000 Euro und das ist natürlich sehr, sehr komfortabel für ein einziges Buch. So hat das dann ganz gut funktioniert.
Ja, da interessieren natürlich jetzt zwei Fragen. Zuerst, welches Thema? Das haben Sie ja nur nicht erwähnt.
Genau, na, es ging eben eine Fernsehserie um Hannibal und da ist in der Serie gibt's eine ganz interessante Dynamik zwischen Hannibal, dem Kannibalen, also Hannibal Lecter, diesem bekannten Popkulturphänomen Hannibal Lecter, zwischen der Figur und zwischen einem FBI-Agenten. Wir haben quasi das einfach online gestellt und gesagt, uns würde diese Beziehung interessieren. Ja, das hängt ganz viel damit zusammen, wie quasi bestimmte Serien oder bestimmte Inhalte einfach online rezipiert werden und was die Leute dann auch online quasi damit machen und wie sie selber Fanfiction oder Fanart und sowas dazu erschaffen. Und genau, ja, das war das Thema quasi.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und das ist natürlich tatsächlich auch nur online möglich, haben Autorinnen und Autoren aus unterschiedlichen Ländern daran teilgenommen.
Genau, das war englischsprachig alles und das war wirklich weltweit ausgeschrieben und wir hatten, glaube ich, wirklich von allen Kontinenten Leute im Buch und auch Leute, die das dann gekauft haben und gefördert haben. Ja.
Das Buch ist dann auch als gedruckt erschienen. Mhm. Wen es interessiert, ist das heute noch erhältlich?
Das erste nicht, aber das zweite. Also Radiance Anthology war das erste und Ravage Anthology war dann das zweite. Das zweite, das gibt's noch. Ja, das kann man über mich noch erwerben.
Vielleicht gibt's den einen oder anderen, der neugierig dadurch geworden ist. Sie hatten auch schon Moritz Gause erwähnt. In einer Zeitung war vor einigen Jahren zu lesen, Romina Vogt und Moritz Gause bringen auch mal Jutebeutel, der wie jeder gute Jutebeutel aus Baumwolle besteht, mit ISBN-Nummer und das Volk. Was war das für ein Projekt? Wie lange dauerte es von der Idee bis zur Umsetzung?
Oh, das, wie lange das gedauert hat, das weiß ich gar nicht mehr, aber es war tatsächlich ein Publikationsprojekt im Rahmen eines kleinen Literaturfestivals im Sommer 2012 im Jena Kunsthof, als der Kunsthof quasi noch als Veranstaltungsort bestanden hatte. Und ja, da hatten wir, glaube ich, ein zwei- oder dreitägiges Festival mit ganz verschiedenen Lesungsformaten, wo wir zum Beispiel auch eine Preisträgerlesung hatten mit den Preisträgern vom Jungen Literaturforum und vom Eobanus Hessus Schreibwettbewerb. Aber ich glaube, Alba Nikolai Herbst war auch dabei und eine Slam-Veranstaltung hatten wir dann noch. Und also so wirklich so ganz bunt gemischt. Und wir haben uns dann überlegt, wie können wir, es ist halt ne, so ein bisschen langweilig, wenn man dann einfach ein Buch oder eine Broschüre oder was macht, so haben wir überlegt, wie können wir irgendwie diese ganz, ganz unterschiedlichen Formate und diese unterschiedlichen Akteure, die wir da auch eingeladen hatten, wie können wir das irgendwie zusammenbringen in eine Publikation, ohne dass es halt zu langweilig wird. Und weil, weiß nicht, wir sind da sowieso alle die ganze Zeit mit so Jutebeutelchen rumgelaufen und wir haben dann einfach gesagt, wir machen einen Beutel und auf dem Beutel war dann quasi die Inhaltsangabe raufgedruckt. Wir haben das alles selber bebügelt dann teilweise, also gar nicht drucken lassen, weil hier Screenprinting und so, das wäre dann auch, wäre glaube ich zu teuer gewesen für unser Budget. Ja, wir haben das dann alles selber gemacht und hatten da wirklich Postkarten mit Texten, zum Beispiel von Jan Röhner drin. Dann hatten wir ein zusammengenähtes Heftchen, da haben wir quasi vom Kunsthof den David Duvillier, den Segelmacher, der da ist, der hat uns seine großen Nähmaschinen zur Verfügung gestellt. Da haben wir dann quasi selber Hefte zusammengenäht, Texten von Alba Nikolai Herbst. Daniela Danz hatte was beigesteuert, einen Text, den haben wir dann als Poster herausgegeben und ich glaube, eine Autorin hatte, da haben wir wie so ein kleines Kartenspiel gebastelt und so kamen dann quasi diese ganzen unterschiedlichen Textformate auf unterschiedlichen Medien quasi heraus und das haben wir dann alles in diesen Beutel gesteckt. Das konnte man dann kaufen.
Ich erinnere mich gut. Also was einem dann so natürlich sofort auffällt, wenn Sie die Jahreszahl sagen, Sie waren ja trotz allem noch sehr, sehr jung, als Sie auch angefangen haben, nicht nur zu schreiben, sondern auch selbst als Macherin, Vermittlerin, Organisatorin engagiert haben. Also immer wieder definieren, neue Ideen, neue Kooperationspartner finden, neue Projektideen, überzeugen, dass diese Projektideen es wert sind, sie auch umzusetzen. Was treibt Sie da eigentlich persönlich an?
Es ist einfach, glaube ich, die Begeisterung für die Sache. Also ganz simpel gesagt, ich habe halt Freude dran, mich mit Literatur zu beschäftigen und ich finde es halt auch schön irgendwie, wenn man dabei in Austausch treten kann mit anderen. Also wenn man irgendwie, also wir haben ja wirklich hier in oder generell in Thüringen den großen Luxus, dass wir sehr engagierte Vereine haben und sehr engagierte Akteure, die auch junge Literatur gefördert haben damals. Ich weiß, ich habe über meinen Professor damals, oder damals war er, glaube ich, selber noch normal Dozent und noch nicht mehr promoviert, Jan Röhnert, habe ich Martin Straub kennengelernt und kam nach Ranis und dann hat man so Stück für Stück diese ganze Thüringer Literaturszene kennengelernt und zum Beispiel auch Sigrun Lütte und also wirklich so ganz viele engagierte Leute, die einen da auch immer mitgenommen haben und diesen, ich sage jetzt mal Spirit, den hat man dann halt selber auch weitergetragen, weil diese Förderung, die einem zuteil wurde und auch dieser Austausch, die Gespräche und auch dieses Ding, dass man halt auch so als ganz junger Autor, Moritz und ich waren beide noch wirklich ganz blutjunge Studenten damals, dass man eben als so junger Autor auch ernst genommen wurde und dass die Texte eben angeschaut wurden und dass man auch in so ernste Textkritik mit reingenommen wurde. Das war einfach so prägend und so schön, dass wir gesagt haben, ja, wieso sollten wir das nicht quasi auch weitergeben oder wieso sollten wir da nicht auch versuchen, Räume zu schaffen oder Plattformen zu schaffen, anderen das auch zuteil werden zu lassen. Und so hat sich das immer gegenseitig bedingt und ist gewachsen und war eigentlich eine ganz schöne Sache.
Der FBK für Thüringen e.V. sieht seine Arbeit in der Lese- und Schreibförderung für Kinder und Jugendliche durch Autorinnenbegegnungen. Gibt es Ihrer Meinung nach einen Unterschied in der öffentlichen Wahrnehmung zwischen Kinder- und Jugendliteratur und Erwachsenenliteratur?
Naja, das ist ja dieses klassische Ding, dass man oft denkt, dass es irgendwie, also im Englischen würde man sagen, es ist less than, also es ist halt, Texte für Kinder sind einfacher zu schreiben und so weiter und so fort, also dieses Ding und Aber es ist natürlich, es ist ja nicht so. Also jeder, der mal irgendwie ernsthaft versucht hat, einen Text für Kinder zu schreiben und der sich dann auch dem ausgesetzt hat, diesen Text Kindern vorzulesen, die direkte Kritik quasi oder die direkte Reaktion, es ist ja nicht in dem Sinne Kritik, die die Kinder dann äußern, dass sie sagen so, oh, das ist eben jetzt ein bisschen unschlüssig hier von der Handlung her, sondern man kriegt ja einfach sofort mit, ob der Text die Kinder interessiert und mitnimmt, durch einfach dadurch, wie sie sich dazu verhalten oder ob sie eben aufstehen und rausgehen bei so Kindergartenlesungen oder bei Grundschülern. Ja, ich finde es schade, dass das manchmal so wahrgenommen wird. Und ich denke aber, mittlerweile gibt es auch so viele Autoren, die da wahnsinnig gute Arbeit leisten auf dem Gebiet. Und also, dass das so eigentlich, wer drin ist, der weiß, dass das alles völlig haltlos ist und sieht, dass das total entkräftet wird durch die super gute Arbeit, die viele da leisten. Es ist, glaube ich, auch schwierig, gerade bei Lesungen an Kindergärten, da gibt es ja auch wahnsinnig schöne Bücher und so weiter, aber da ist es ganz oft so, dass dann einfach die Erzieher sagen oder irgendwelche Omas sagen oder Eltern sagen, hey, wieso, das können wir doch selber leisten, das können wir doch selber vorlesen. Da muss doch jetzt nicht ein Autor kommen. Die Kinder haben dann auch gar nicht wirklich eine Vorstellung davon, was das bedeutet, dass da jetzt die Person sitzt, die das Buch tatsächlich auch verfasst hat. Ne? Ja, das ist halt so ein Ding, so ein Problem. Ja.
Jetzt mal ein bisschen mehr zu Ihnen als Person. Haben Sie in Ihrer Kindheit gelesen?
Ja.
Viel?
Ja.
Wann haben Sie angefangen?
Oh, das weiß ich nicht mehr genau. Also ich habe, na klar, mit der Grundschule so. Als ich selber lesen konnte, da habe ich dann eigentlich immer von da
gelesen. Ist das so ein bisschen durch Elternhaus geprägt? Wurde viel vorgelesen oder war das jetzt zeitlich eigentlich nicht das, sondern Sie haben Ihre Bücher dann tatsächlich erst so richtig entdecken können?
Ja, meine Mama ist selber ist Lehrerin. Die hat ja mich total gefördert in Sachen Lesekompetenz und ich habe dann relativ schnell einfach selber gelesen und habe dann mir Sachen zusammengesucht. Habe manchmal auch Sachen gelesen, die eigentlich überhaupt nicht altersgerecht waren, aber die, ja, wo man dann einfach so reingekommen ist und habe dann halt immer geschaut, was mich halt interessiert hat. Und als ich aufs Gymnasium gekommen bin, bei uns im Ort gab es eine kleine Bibliothek, aber als ich aufs Gymnasium gekommen bin, mit der 5. Klasse, da war direkt gegenüber von unserer Schule eine kleine Bibliothek. Da gibt's so, also bei uns, ich war in Schleusingen in der Schule, und da ist quasi der Teil, wo die 5-Klässler sind, der ist noch also vom großen Gebäude weg und der war direkt gegenüber einer Bibliothek. Und da war ich wirklich, wir hatten immer so 20 Minuten, bis der Bus kam. Und ich bin dann immer direkt mit dem Klingelzeichen rübergeflitzt in die Bibliothek und habe dann wirklich alles, was irgendwie ging, was verfügbar war, durchgelesen und ausgeliehen, ja.
Und wann entdeckten Sie auch die Liebe zum Schreiben, zum Formulieren? Wann haben Sie Ihre ersten Gedichte, Texte geschrieben? Oder waren Sie zum Beispiel in der Schülerzeitung aktiv mit tätig an der Schülerzeitung?
Nee, das tatsächlich nicht. Aber ich hatte eine sehr, sehr gute Deutschlehrerin, oder generell Lehrer in Schleusingen am Gymnasium. Die Deutschlehrer, die waren total toll und haben einen immer da gefördert. Und ich hatte immer schon irgendwie, ich fand das, Deutschunterricht war immer irgendwie cool oder konnte ich gut. Meine Deutschlehrerin, die hat das dann irgendwann mitbekommen, dass ich das irgendwie kann und hat mir dann immer so nebenbei irgendwelche Lektüre-Tipps gegeben, mir immer mal was zugeschoben und war selber total Kafka begeistert. 9. Klasse, das war dann so der Startpunkt. Und also da ging das so los, dass ich dann auch selber eigene Texte geschrieben habe. Ja.
Hatten Sie als Kind ein Lieblingsbuch?
Ich fand Jules Verne immer total toll. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Also das habe ich in der 5. Klasse im Deutschunterricht habe ich das vorgestellt. Da musste man ja immer so Lieblingsbücher vorstellen. Ja, ja. Und da habe ich Jules Verne vorgestellt und da war die Lehrerin schon so, was? Wieso denn das? Und naja, dann, das war ganz, ja, aber das war so mein, das habe ich super gern gelesen, so Abenteuergeschichten, ja.
Was lesen Sie gerade?
Oh, ich habe immer ganz viele verschiedene Sachen, die ich lese. Ich habe jetzt gerade einen neuen Autor, der jetzt bei Suhrkamp erschienen ist, entdeckt. Misha Mangel heißt der, glaube ich. Ist ein bisschen experimentell. Das Buch heißt Ein Spalt Luft. Da geht es darum, dass ein Kind oder ein Junge versucht zu rekonstruieren, was geschehen ist, als er eine Weile mit seiner psychisch kranken Mutter alleine war. Und das ist so ganz, ja, das ist so ganz fragmentarisch teilweise und mit so Protokollen und so weiter. Also es ist ganz interessant. Und ich habe aber gerade auch Jana Volkmann Auwald auf dem Stapel. Also ich habe immer mehrere Sachen und sowieso verschiedene Lyrikbände und so weiter.
Mit welchem Schriftsteller oder mit welcher Schriftstellerin der Vergangenheit hätten Sie sich gern zu einem Gespräch getroffen?
Die schon gestorben sind?
Ja, vergangen, ganz vergangen.
Ganz vergangen.
So weit, wie Sie möchten.
Ach Gott, ich weiß es nicht, ob ich den gemocht hätte. Wahrscheinlich hätte ich ihn total blöd gefunden, aber ich hätte tatsächlich gerne mal Rolf-Dieter Brinkmann getroffen. Und Gottfried Benn sowieso. Aber Rolf-Dieter Brinkmann, den hätte ich, glaube ich, echt gerne mal.
Warum?
Ich weiß nicht, ist, glaube ich, so ein Typ, mit dem man cool mal eine Flasche Wein leeren kann und so.
Da ja. Könnte man auch mit Hemingway. Also.
Weil, ja, da gibt es viele, da gibt's viele. Das stimmt, das stimmt.
Welche Frage hätten Sie denn ihm gestellt?
Brinkmann.
Ja.
Oh Gott, das ist, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hätte ihn gefragt, woher diese, wohl, man kann sich das ja, glaube ich, beantworten, woher dieser Hass kommt und diese Wut auf alles, ja. Weil er hatte ja doch immer irgendwie seinen Raum und hat schreiben können. Aber ich meine, man kann sich's natürlich vorstellen. Das ist ja bei ihm so, der war ja dann in Amerika und da war er ja auf einmal so friedlich und so. Also keine Ahnung, ich glaube, ich hätte über alles Mögliche mit ihm reden wollen, ja. Aber hauptsächlich darüber, ja. Gibt ja diesen Film auch Brinkmanns Zorn, wo er erstmal einfach durch Köln geht und alles, was er sieht, verflucht und den Himmel verflucht und irgendwie die Mülltonnen verflucht und auf alles schimpft und so.
Haben Sie schon einmal Tagebuch geführt oder führen Sie sogar noch Tagebuch?
Oh nee, ich bin ganz schlecht in so kontinuierlichen Sachen.
Deswegen Kreativität schließt Kontinuität aus?
Nee, das nicht, glaube ich. Es gibt ja ganz viele Autoren, die wahnsinnig diszipliniert sind. Und jetzt zum Beispiel diese Corona-Tagebücher, die vielerorts entstanden sind. Da gab es ja so von verschiedenen Literaturhäusern gab es ja da so Initiativen, wo Autorinnen eingeladen waren. Aber ich bin da irgendwie, weiß ich nicht, ist irgendwie nicht so meins. Zu unstrukturiert.
Welches gesellschaftliche Problem beschäftigt Sie persönlich und warum?
Also was mich momentan selber sehr beschäftigt, ist natürlich jetzt durch Corona hat sich das natürlich noch ein bisschen verschärft, ist so das Problem, dass man, wenn man quasi als Frau, als Mutter mit der Care-Arbeit für ein Kind oder generell, ich glaube, das geht auch anderen so, die für andere sorgen, beschäftigt ist, dass man einfach wirklich zu kämpfen hat. Ich bin ja selber noch in der Projektarbeit tätig. Also man hat quasi drei so Standbeine oder drei Tätigkeitsfelder, dass man sich da wirklich die Zeit fürs Schreiben teilweise erkämpfen muss und wirklich ganz krass schauen muss, wie organisiert man sich, dass man überhaupt noch Kraft hat und irgendwie Nerven hat, dann kreativ zu arbeiten. Und das beschäftigt mich, dass es da irgendwie ein Bewusstsein dafür gibt, dass es diese Menschen eben gibt. Ja, es ist immer so, man muss sich immer so entscheiden. Ne? Entweder man arbeitet kreativ oder man hat halt Familie. Das wurde mir auch schon, das fand ich wahnsinnig verletzend von einer Kollegin, ja, gerade von einer Frau gesagt, als mein Kind zur Welt gekommen war und ich dann gerade wieder so ein bisschen reinkam in diese ganze Projektarbeit und auch ins Schreiben und mich mal so beklagt hat und gesagt hat, ja, es ist ein bisschen schwierig und so mit Kind und so. Und dann hieß es, naja, er hätte es ja kein Kind kriegen müssen, so, ist ja eine Entscheidung.
Sie sind jung, sie sind dynamisch, sie haben viele Ideen, sie gestalten gern. Und Sie sind auf Instagram unterwegs.
Ja, sehr oft.
Ihre Erfahrungen, so wie Sie mir das geschildert haben, sind natürlich auch, man wird mehr wahrgenommen in der jetzigen Zeit auf jeden Fall. Was sehen Sie aber auch da drin, irgendwelche Gefahren? Also für Nutzung, ich gehe immer von jungen Leuten aus. Mhm. Ob das jetzt ist, Meinungsmache, fragt man sich immer, ist das die Zukunft?
Aber ich finde, es gibt so viele kreative Wege, das auch zu nutzen oder sinnvolle Wege, das zu nutzen. Es ist immer witzig, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, es ist wirklich so ein Beispiel bei mir, wenn ich im Wartezimmer sitze. Und ich hatte da neulich das mal, da hat eine ältere Dame das auch so kommentiert, dass, ach, die jungen Leute da immer an ihren Handys und so, und hier ist doch ein Schild, hier soll man doch gar nicht ans Handy. Und ich habe dann so überlegt, was ich gerade in dieser kurzen Zeit, die ich da saß, alles erledigt habe am Handy. Also das ist ja nicht nur Projektarbeit, das ist ja auch wirklich, es ist ja die eigene Darstellung in Social Media, die man da macht. Diese Vernetzungsarbeit, dann hast du teilweise wirklich auch so eine Art Care-Arbeit, die man leistet, indem man quasi mit Leuten sich connectet, denen es vielleicht gerade nicht gut geht und so weiter und so fort. Dann mache ich mir irgendwelche Notizen für irgendwelche Projekte oder für mein eigenes Schreiben. Also wirklich, wenn ich mein Handy verlieren würde, das wäre katastrophal gerade, weil da wirklich alles drauf ist und da wirklich alles zusammenläuft. Und gerade was jetzt so das Schreiben anbelangt oder so diese Art, die Welt auch wahrzunehmen, finde das ganz interessant, weil viele jetzt durch Corona war das ja so, dass man halt überlegt hat, ja, wie können wir denn unsere Literatur sichtbar machen im Internet? Und für viele ist es einfach immer noch so, ja, okay, ich habe da jetzt dieses Internet und ich tue da was rein und bei jemand anderem kommt was raus. Und das ist aber ja nicht alles, was man damit machen kann. Es gibt ja da so viele Möglichkeiten, wie man auch mit Online-Formaten spielen kann oder wie man die Art und Weise, wie das Internet funktioniert oder wie bestimmte Plattformen oder Apps oder irgendwas funktionieren, nutzen kann, um auch wieder kreativ zu arbeiten. Ich finde, Bas Böttcher hat da mit dem Wortsport was wirklich unglaublich Tolles geschaffen, was auch für Lehrer oder für Schüler oder generell für Kreative nutzbar ist und auch offen ist für alles. So ein Open-Source-Prinzip, dass man das quasi auch für sich nutzen kann und abwandeln kann. Mhm. Und ich finde, es natürlich birgt das alles auch Gefahren. Also ich merke selber, wie ich einfach sehr, sehr viel Zeit da verbringe online und wie man sich da wirklich auch manchmal regulieren muss und sagen muss, okay, jetzt gehe ich offline und lege das Handy wirklich weg, auch in den anderen Raum und bin halt wirklich hier dann im Moment und mit der Familie und so weiter. Und da muss man natürlich aufpassen und das geht wahrscheinlich allen, die da so wirklich viel mitarbeiten, so, dass man dann auch schauen muss.
Wenn ich im Büro arbeite, schließe ich irgendwann meine Tür zu und gehe.
Genau.
Wenn ich die Technik aber den ganzen Tag mit mir rumschleppe, bin ich natürlich auch immer und permanent eigentlich erreichbar.
Ja, man ist immer erreichbar.
Und Menschen gewöhnen sich sehr schnell daran. Mhm, also auch die Menschen, die dich erreichen wollen, gewöhnen sich schnell daran, zu sagen... Ja,
das ist bei mir auch so, dass viele sagen, du hast ja eh immer dein Handy in der Hand. Und das ist natürlich was, da muss man wirklich selber halt schauen. Aber ja, nee, dann, aber das ist halt, da muss man dann wirklich als Eltern dann auch mit
die Mitverantwortung tragen.
Und das reflektieren, genau. Das ist schwierig manchmal, aber das lässt sich, glaube ich, regeln. Und ich finde, die Vorteile überwiegen das tatsächlich. Ja.
Dann würde ich jetzt zur letzten Frage kommen. Was ist für Sie einfacher? Anfangen oder aufhören?
Oh Gott. Ich glaube, ich schreibe immer ganz viele Anfänge. Ich glaube, Anfangen ist easier, also ist leichter als Aufhören. Erstmal zu wissen, wann ist der Text. Ich schreibe ja Langgedichte, und das ist echt eine fiese Frage, weil die werden halt eh auch immer länger. Paulus Böhmer hat das immer gesagt, der Frankfurter Autor, der wirklich diese ausufernden Langgedichte geschrieben hat, der hat immer gesagt, oh, ich weiß auch nicht, ich habe das jetzt lektoriert und ich wollte es eigentlich kürzen, aber jetzt sind da schon wieder 8 Seiten dazugekommen. So geht es mir auch manchmal. Aber ja, ich meine, ich glaube, als Autor, man muss dann einfach irgendwann sagen, okay, der Text ist jetzt an diesem Punkt beendet und man fängt dann was Neues an. Ja, aber ich glaube, mir geht es auch so, aufhören ist, glaube ich, schwieriger.
Danke für das Gespräch.
Danke auch.